Wie sollen wir nun leben? Es ist so, dass die Tage, in denen wir leben, von Unsicherheit, von Angst und Verwirrung gekennzeichnet sind. Das merken wir alle. Und diese Verwirrung betrifft nicht nur die Gesellschaft als Ganzes, sondern auch die Christenheit im Speziellen. Und das nicht nur seit der letzten Woche, seit den Tagen des Krieges, dieses schlimmen Bruderkrieges in der Ukraine. Wir müssen sagen, dass noch nie die geistliche Verwirrung, die Verführung, die Orientierungslosigkeit auch innerhalb der Christenheit so groß war wie heute in unserer Zeit. Viele Theologen, viele Pfarrer, einzelne Kirchen, aber auch ganze christliche Denominationen haben endgültig den biblischen Boden verlassen, auf dem der christliche Glaube ruht. Sie haben ihn endgültig verlassen und sie treiben einfach umher in diesem weiten Meer der konkurrierenden Religionen und Weltanschauungen. Und eine Folge davon ist natürlich zuerst einmal der moralische Zerfall innerhalb der Kirchen und als Konsequenz dessen natürlich auch innerhalb der gesamten Gesellschaft, in der wir mit euch leben. Viele Menschen haben aus Enttäuschung die Kirchen verlassen, weil sie keine moralische Orientierung, keine geistliche Wegweisung mehr bekommen in den Kirchen. Ein dramatischer Abfall vom Glauben ist die Folge. Viele Christen, die noch am Glauben festhalten wollen und versuchen festzuhalten, sind irgendwie zu Wanderchristen geworden, zu Eventchristen geworden. Sie wandern einfach von Gemeinde zu Gemeinde, ohne sich verbindlich einer Gemeinde anzuschließen, dazuzugehören. Und eine wachsende Anzahl von Christen ernährt sich einfach nur noch geistlich aus dem Internet, auf YouTube. Predigten im Netz werden angehört, unterschiedliche Vorträge von Menschen, die sie gar nicht kennen und oft ohne selbst an der Bibel zu prüfen, ob die Lehre, die sie da hören, mit der Bibel übereinstimmt. Das führt dazu, dass sich jeder so ziemlich seine eigene Religion und Theologie zusammenbastelt, so wie es ihm persönlich passt. Gläubige Menschen werden so, sagt uns die Bibel, von jedem Wind der Lehre hin und her bewegt. Sie haben kein festes Fundament, kein eigenes Glaubensfundament mehr unter den Füßen. Und mitten in diese ohnehin schon sehr schwierige Situation kommt dann vor 2 Jahren die Corona-Krise. Wir sind immer noch irgendwo mittendrin. Aber ich denke, dass diese Pandemie zu einem Echtheits- und zu einem Glaubenstest für Christen und Gemeinden geworden ist. Würden wir Christen anders mit der Krise umgehen als Menschen, die Gott nicht kennen? Ein Test, eine Prüfung für uns. Wir müssen zugeben, dass wir häufig versagt haben in dieser Corona-Krise. Wie kommt es, dass Christen genauso viel Angst haben vor Corona und vor einem möglichen Tod wie Nicht-Christen? Wie kann das sein? Wir haben doch eine lebendige Hoffnung. In einer Talkrunde bei Bild sagte ein Journalist bemerkenswerte Worte. Er sagte, er sei kein Christ, er sei ein Agnostiker. Aber er sagte, ich wünsche mir, die Pfarrer hätten etwas weniger Angst. Wie kann es sein, dass sich Gemeinden trennen und spalten wegen der Corona-Regeln? Warum kämpfen Christen auch an der falschen Front, den falschen Kampf? Warum kämpfen wir nicht jetzt gerade den guten Kampf des Glaubens? Warum kämpfen wir nicht für das Evangelium und gegen die Sünde? Warum haben Christen eine Heidenangst vor der Zukunft und strahlen so wenig Zuversicht und so wenig Hoffnung aus in einer Welt, die so sehr Hoffnung und Halt sucht? Nun, wenn du Christ bist und dir diese Fragen auch stellst, wie sollen wir nun leben? Dann schlage ich dir 7 Dinge vor, die du tun solltest, wenn du bereits Christ bist. Wenn du noch nicht Christ bist, dann schlage ich dir vor, dass du dir zuerst meine letzte Predigt anhörst vor einigen Wochen. Da ging es um das Thema 7 Dinge, die du tun solltest, wenn du noch kein Christ bist. Heute geht es um uns Christen. Und wie auch letztes Mal beginne ich mit dem einen wichtigen Punkt. Erstens, lese täglich in der Bibel. Wenn das für einen Nichtchristen wichtig ist, damit er das Evangelium versteht, damit er zu Gott findet, damit er gerettet wird, wie viel mehr ist es für uns Christen wichtig, dass wir die Bibel lesen und kennen? Gottes Wort ist für uns tägliche Nahrung. Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und das sind die Worte aus dem Mund Gottes. Wenn wir die ignorieren, wenn wir die nicht lesen, nicht kennen, dann werden wir niemals stabil in unserem Glauben werden. Ein Christ muss sich von diesem Brot täglich ernähren. Wenn du das nicht tust, wirst du geistlich abmagern. Du wirst ein katastrophales geistliches Untergewicht entwickeln. Du wirst keine Kraft haben zum Leben, keine Lust zum Beten, keine Freude zum Dienen Gott und anderen Menschen. Viele Probleme, die wir Christen in unserem Leben haben, haben eine ganz simple Ursache. Wir kennen die Bibel nicht. Wir wissen nicht, was drin steht. Und weil wir die Bibel nicht kennen, machen wir Fehler, die wir sonst vermieden hätten. Wir haben keine Heilsgewissheit. Wir haben Angst um unsere eigene Zukunft und wissen nicht, komme ich in den Himmel oder nicht. Wir werden von manchen Fragen, die uns Nicht-Christen stellen, unsicher und geraten selbst in Zweifel. Wir kennen die Bibel nicht, wir wissen nicht ihre Antwort. Wir sind verunsichert, wenn wir eine neue, fremdartige Lehre hören und können gar nicht beurteilen, stimmt sie oder stimmt sie nicht? Steht das so in der Bibel oder steht das nicht in der Bibel? Dabei ist das Rezept so einfach. Lese und forsche regelmäßig in Gottes Wort. Kenne deine Bibel. König David hat diese Wahrheit sehr früh verstanden und begriffen. Er liebte das Wort Gottes über alles. Und er besingt dieses Wort Gottes im längsten Psalm. Es ist ein Lied mit 176 Strophen. Alles über Gottes Wort. Und ich habe da 12 Argumente aufgelistet von König David, warum wir die Bibel studieren sollten. Ich habe ein Handout ausgelegt. Wenn du magst, kannst du dir dieses Blatt mitnehmen. Ich erwähne hier nur 3. David sagt, wenn es zum Beispiel um Versuchung in der Jugendzeit geht und um falsche Freunde, sagt David, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Wenn er sich hält an dein Wort. Das ist das Rezept für ein gelungenes, gottwohlgefälliges Leben in der Jugend. Er sagt weiter, wenn es um Leid und Not geht, die dich depressiv machen wollen, in Depressionen stürzen, sagt er, das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Ein Schutz vor Depressionen ist Gottes Wort, wenn man es kennt. Er sagt, wenn es um Verführung und falsche Ideologien und Religionen geht, sagt David, dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich alle falschen Wege. Es gibt noch viele Argumente mehr, warum wir die Bibel studieren sollten. Wir leben in einer Zeit, in der die Verwirrung und die Lüge und die Verführung immer mehr an Gewicht gewinnen in unserer Gesellschaft. Und um in dieser verwirrten Zeit auf Kurs zu bleiben, brauchen wir einen Kompass. Und dieser Kompass ist Gottes Wort. Erstens also, lese täglich in der Bibel. Zweitens, tu unbeirrt den Willen Gottes. Viele Christen in unserer Zeit wollen Gottes Willen und seine Gebote an den Zeitgeist und an ihr eigenes Wunschdenken anpassen. Sie wollen leben, wie es ihnen gefällt und möchten gerne dabei ein gutes Gewissen haben, ein gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl scheint heute in unserer Kultur viel wichtiger zu sein als die objektive Wahrheit. Deswegen verwirft man objektive Wahrheit. Man sagt, jeder hat so seine eigene Wahrheit. Und wenn es sich gut anfühlt für dich, dann tu es. Dann ist es gut, dann ist es richtig. Man sagt, dass ein Mensch, der so lebt, wie er fühlt, authentisch ist. Dadurch ersetzt der Mensch den Willen Gottes durch seinen eigenen Willen. Das ist der sichere Weg, im Glauben zu scheitern. Wenn du in dieser Zeit als Christ bestehen willst, dann musst du dir fest vornehmen, den Willen Gottes, der in seinem Wort geoffenbart wird, auf jeden Fall in deinem Leben anzunehmen und konsequent umzusetzen. Viele Christen denken, es ist sehr schwer, den Willen Gottes zu erkennen. Wie kann ich verstehen, was Gott von mir erwartet, was er will? Aber das ist einfach eine falsche Auffassung. Das stimmt so nicht. Denn der Wille Gottes ist gar kein Geheimnis. Absolut kein Geheimnis. Gott hat seinen Willen hier in diesem Buch bekannt gemacht. Ja, es ist ein umfangreiches Buch. Aber wenn du es studierst, wirst du feststellen, Gott sagt so vieles über seinen Willen, was er will und was er nicht will. Für dich ganz persönlich, auch in sehr konkreten Situationen. Wenn du aus dem Gefühl heraus oder aus irgendwelchen Eingebungen, die dir vielleicht irgendwann irgendwie kommen, oder aus Träumen oder aus Umständen versuchen wirst, den Willen Gottes zu erkennen und irgendwie zu deuten für dich, wird es nicht gelingen. Das machen heute leider viele Menschen. Sie denken, der Wille Gottes ist so etwas wie ein Horoskop. Das ändert sich jeden Tag. Nein, so kannst du den Willen Gottes nicht erkennen. Wenn wir allerdings in der Bibel lesen und sie erforschen, wirst du sehr schnell feststellen, dass in 90% der Entscheidungen, vor denen du stehst, du sehr genau wissen wirst, was Gott von dir erwartet. In dieser Situation, was du jetzt tun solltest oder lassen solltest. Das Problem mit dem Willen Gottes ist in Wahrheit für uns Menschen ein ganz einfaches, ein ganz simples. Wenn sein Wille, der Wille Gottes im Konflikt mit unserem Willen steht, dann wollen wir uns nicht beugen unter den Willen Gottes und wollen unseren durchsetzen. Das ist die Hauptproblematik. Wir versuchen dann oft, einfach unseren Willen für den Willen Gottes zu erklären. Wir sagen, ach, diese Freundschaft mit diesem jungen Mann oder mit dieser jungen Frau ist problematisch. Er oder sie ist kein Christ, ich bin gläubig. Aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ich liebe sie, sie liebt mich. Es wird schon gut sein. Gott wird das wahrscheinlich so wollen. Nein, Gott will das nicht. Lies in seinem Wort. Gott will, dass Christen nur Christen heiraten. Um diesen Irrweg zu vermeiden, empfiehlt uns Paulus ein bewährtes Rezept. Er sagt im Philipperbrief Kapitel 2, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Alles, was Gott uns sagt. Damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder nämlich, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter der Welt. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Das ist Gottes Rezept für ein erfolgreiches Leben. Den Willen Gottes ohne Murren und ohne Zweifel zu tun. Es ist richtig, weil Gott es sagt, nicht weil ich es fühle. Und wie das geschehen soll, sagt Paulus hier ja auch. Er sagt, dadurch, dass ihr festhaltet an dem Wort des Lebens. Unabhängig davon, ob dieses Wort dem Zeitgeist entspricht, dem Trend, meinem Gefühl, meinem Willen, meiner Erfahrung entspricht oder auch widerspricht, ganz unabhängig davon. Und wenn wir bereit sind, den geoffenbarten Willen Gottes in die Praxis umzusetzen, dann wird Gott uns auch die restlichen 10% zeigen, die vielleicht heute noch unklar sind. Paulus sagt, darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Ein Appell an uns Christen. Ich habe auch hier ein Handout, ein zweites Handout vorbereitet, der geoffenbarte Wille Gottes für dein Leben und habe hier insgesamt 53 Punkte zusammengetragen, 53 Bereiche, in denen wir den Willen Gottes kennen. Die Bibel sagt etwas dazu. Und du kannst dir das gerne mitnehmen, anschauen, lesen und eine Entscheidung treffen, so zu leben. Überall gibt es auch Bibelstellen dahinter. Ich will nur auszugsweise einiges hier lesen. Bezogen auf unsere Beziehung zu Gott. Gott will, dass wir ihn über alles lieben. Dass er die oberste Priorität in unserem Leben ist. Jesus will, dass wir ihn vor den Menschen bekennen. Uns nicht schämen. Ihn nicht verleugnen. Gott will, dass wir Gott mehr gehorchen als Menschen. Bezogen auf Sexualität, Ehe und Familie. Gott will, dass Sexualität nur im Rahmen der Ehe ausgelebt wird. Sein ausgesprochener Wille. Gott will, dass ein Christ nur einen Christen heiratet. Bezogen auf unseren Charakter und unsere Lebensweise. Gott will nicht, dass wir unsere Zeit sinnlos verschwenden. Gott will nicht, dass wir uns mit Wein oder anderen Mitteln berauschen. Gott will, dass wir gerne geben und spenden. Bezogen auf unser Leben im Staat und in der Gesellschaft. Gott will, dass wir unseren Lebensunterhalt selbst verdienen. Mag manche überraschen, aber das ist ausgesprochen der Wille Gottes, dass wir arbeiten und unser Geld selbst verdienen. Gott will, dass wir unseren Feinden Gutes tun. Bezogen auf das Leben in der Gemeinde. Gott will, dass Männer die Leitung und die Verantwortung übernehmen in der Gemeinde und öffentlich beten. Gott will nicht, dass wir Menschen nach ihrem Status oder nach ihrem Reichtum beurteilen und bevorzugen. Gott will, dass wir die Versammlungen nicht verlassen. Es gibt viele Dinge mehr, die wir über den Willen Gottes erfahren. Drittens, lebe ein heiliges Leben. Ein Christ ist dazu berufen, heilig zu sein. Nun, ich muss sagen, dass diese Wahrheit in vielen Teilen der Christenheit heute komplett unbekannt ist, komplett abwesend in den Predigten, in den Verkündigungen, in den Köpfen und im Denken von Menschen, die sich Christen nennen. Viele Menschen denken, es sind besondere Leistungen, die einen Menschen vielleicht irgendwie zu einem Heiligen machen können. Vielleicht muss man ins Kloster gehen und irgendwann, wenn man lange tot ist, schon Jahrhunderte, wird man dann zu einem Heiligen erklärt. Das ist völlig falsches, religiöses Denken. Jeder Christ ist ein Heiliger, jeder Christ. Deshalb adressiert ja Paulus auch seine Briefe an die Christen mit diesen Worten. Zum Beispiel an die Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen in Rom, an die Römer, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen, an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen an Christus Jesus. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist ein Heiliger. Per Definition Gottes. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Heilige, das ist unsere Identität, das ist unser Status, das ist unsere offizielle Stellung in Jesus Christus. Das steht in unserem geistlichen Pass, den Gott uns ausgestellt hat. Heiliger, Bürger des Himmels. Und Gott will natürlich, dass wir diese unsere Identität auch leben, dass wir uns zu dieser Identität bekennen und unserer Stellung entsprechen. Petrus begründet die Notwendigkeit eines heiligen Lebens für einen Christen so. Er sagt, als gehorsame Kinder, gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel, in eurem ganzen Leben, in allen Lebensbereichen. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, sagt Gott. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person jeden richtet, nach seinem Werk, so führt euer Leben in der Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Heiligkeit ist Gottähnlichkeit. Gott, unser Vater, will, dass wir seine Kinder ihm ähneln. Ist das verwunderlich? Nein. Natürlich sind wir in der Heiligkeit nicht vollkommen. Natürlich sind wir nicht perfekt. Wir müssen Fortschritte machen. Aber Heiligkeit ist einfach die Richtung, in die wir uns als Christen bewegen müssen. Wir sind im Prozess unserer Stellung in Christus Jesus mehr und mehr zu entsprechen. Und diesen Prozess nennt die Bibel Heiligung. Der Weg zur Heiligkeit. Heiligung. Ein Christ soll und wird im Prozess der Heiligung Fortschritte machen. Nicht, weil er sich seine Rettung verdienen muss. Auf gar keinen Fall. Nein. Nicht, weil seine Rettung von seinen Bemühungen abhängt. Oder er sich den Himmel verdienen muss. Nein. Sondern, weil er nicht anders kann. Ein Christ kann nicht anders. Das ist die Richtung seines Lebens. Wohin sonst soll er gehen? Zurück? In die Sünde? In die Welt? Das geht doch nicht. Es gibt nur diesen einen Weg. Hin zu Gott. Der Heilige Geist wird ihn dabei unterstützen. Er wird ihn ermutigen. Er wohnt ja in jedem Christen. Er wird ihn anspornen, in der Heiligung zu wachsen. Und wir müssen schon sagen, dort, wo dieser Wunsch zur Heiligung fehlt, wo kein Fortschritt in der Heiligung vorhanden ist, da dürfen wir tatsächlich die Echtheit des christlichen Glaubens anzweifeln. Es kann nicht sein, dass jemand Christ ist und sich nicht unterscheidet von dieser Welt. Heiligung ist die Bewegung zu Gott hin. Sie ist der Beweis für die Echtheit des neuen Lebens von Gott in dir. Sie ist auch der Ausdruck der Dankbarkeit an Gott für die kostbare Erlösung in Jesus Christus. Heiligung ist das Gegenteil von Verweltlichung, wenn wir ein negatives Beispiel brauchen. Sie ist die Absage an alles Gottlose, an die Sünde, an das weltliche Denken und Handeln. Sie ist der ehrliche Wunsch, im täglichen Leben ganz praktisch dem Standard Gottes zu entsprechen. Und die stärkste Motivation, sagt Petrus, für die Heiligung ist die Dankbarkeit für Jesus Christus und sein Opfer am Kreuz. Petrus sagt, ihr sollt heilig sein, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel, sondern mit dem teuren Blut Christi. Was für eine Motivation. Es ist die Motivation der Liebe. Jemand, Jesus, hat alles hingegeben für uns. Sein Leben, sein Blut am Kreuz, in einem grausamen Tod, weil er uns liebt. Und die Antwort ist mein Wunsch, ihm zu gefallen und in Heiligung zu leben. Heiligung bedeutet, dass wir uns radikal unterscheiden von den Menschen dieser Welt. Von den Menschen, die Gott nicht kennen. Die können nicht in Heiligkeit leben. Sie wissen gar nicht, was das ist. Wir sollen uns unterscheiden durch unser Handeln, Reden, Denken, durch unsere Werte, durch unsere Wortwahl, durch unsere Motive, durch unsere Prioritäten. Dadurch, dass wir die Sünde in jeder Form ablehnen, konsequent ablehnen und bekämpfen in unserem Leben. Heiligkeit umfasst jeden Lebensbereich, haben wir schon gehört. Paulus erwähnt hier im Thessalonicher Brief einen, nämlich den sexuellen. Er sagt, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Was bedeutet das unter anderem? Dass ihr meidet die Unzucht. Und ein jeder von euch verstehe sein eigenes Gefäß, ich denke, er meint den Körper, den eigenen Körper, den Leib, in Heiligkeit und Ehre zu halten. Nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Nicht wenige Menschen, die sich Christen nennen, haben sich mit Sünden im sexuellen Bereich abgefunden. Arrangiert mit der Sünde. Vielleicht gehörst du auch dazu. Vielleicht ist Pornografie seit vielen Jahren dein Wegbegleiter. Vielleicht ist es eine sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe. Oder eine andere Art der Unzucht, die du praktizierst. Und du hast eine Ausrede gefunden für dich, eine Erklärung. Die anderen machen es ja auch. Und sie sind doch auch Christen. Gehen auch in eine Gemeinde. Ja, das ist nicht so gut, was ich mache, aber ich bin ja in der Gemeinde, ich mache ja noch viel Gutes, ich diene. Gott wird mit mir schon irgendwie klarkommen. Er weiß, dass ich das brauche. Oder ich bin zu schwach, ich kann dieser Sünde nicht widerstehen. Sie ist einfach zu stark. Du musst wissen, diese Ausreden sind ein Trick Satans. Damit widersprichst du Gott und seinem Wort radikal. Es ist eine Lüge, eine klare Lüge. Wenn das Evangelium die Wahrheit ist, dann ist die Sünde besiegt am Kreuz von Golgatha. Jesus hat den Sieg errungen, für mich und für dich auch. Und er gibt uns die Kraft, über die Sünde zu siegen. Wenn wir Christen sind, wenn Gottes Geist in uns ist, dann ist der Geist Gottes stärker als die Sünde und du kannst sie ablegen. Wenn du sagst, das geht nicht, ist die Erklärung sehr einfach. Es mag hart klingen, aber es ist so. Du liebst die Sünde mehr als Gott. Du willst dich nicht von der Sünde trennen. Paulus sagt, so lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Wir können der Sünde den Gehorsam verweigern, sagt Paulus. Ja, das geht. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die tot waren und nun lebendig sind und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Paulus sagt, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Die größte Kraft im Universum ist nicht die Sünde, sondern die Gnade Gottes. Und die macht uns fähig, der Sünde abzusagen. Meide also die Sünde um jeden Preis. Finde dich niemals mit der Sünde ab. Du kannst jede Sünde ablegen und besiegen mit Gottes Kraft. Viertens, nehme Leiden um Jesu Willen bereitwillig in Kauf. Wir Christen im Westen sind leidensscheu geworden, verweichlicht. Wir wissen es gar nicht mehr, was das bedeutet, für Christus zu leiden, sehr häufig. Aber es ist normal. Es ist normal, dass Christen leiden um Jesu Willen, dass Christen verfolgt werden um Jesu Willen. Verfolgung ist die Norm für Christen. Schaut euch um in der ganzen Welt, schaut euch um in der Geschichte. Verfolgung war immer die Norm. Und wenn Verfolgung ausbleibt, ist das eine große Ausnahme. Wer für das Evangelium steht, der wird für das Evangelium früher oder später Nachteile und Leiden in Kauf nehmen müssen. Wir sollten uns besser vorbereiten. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Leiden gehören dazu. Das widerspricht dem Trend. Aber Paulus widerspricht diesem Trend, der auch heute besteht, zum Beispiel im 2. Timotheusbrief. Er sagt zu Timotheus, seinem Nachfolger, nicht: Timotheus, schone dich. Timotheus, genieße das Leben. Nein, er sagt: Leide mit als guter Streiter Christi Jesu. Er sagt, das ist gewisslich wahr. Sterben wir mit, so werden wir auch mitleben. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Leiden für das Evangelium sind ein durchgehendes Thema im Neuen Testament. Leiden sind der Preis der Nachfolge. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Da beginnt es. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Haben Sie mich verfolgt, werden Sie euch auch verfolgen. Wir befinden uns auf feindlichem Territorium. Wir sind nicht zu Hause, liebe Freunde. Wir sind umgeben von Feinden Gottes und des Evangeliums. Wir sind ein Fremdkörper in dieser Welt. Diese Welt ist nicht unser Zuhause. Und deshalb gehören Leiden zum Wesen des Christseins dazu. Wer nicht bereit ist, Leiden für das Evangelium in Kauf zu nehmen, der ist für die christliche Nachfolge nicht geeignet. Fünftens, sammle Schätze im Himmel. Sammle Schätze im Himmel. Es ist ein großes und besonderes Thema der Bibel. Wie kann ich ein sinnvolles Leben führen? Wie kann ich reich werden? Ja, dazu nimmt die Bibel Stellung. Aber das Wertesystem eines Christen unterscheidet sich radikal vom Wertesystem dieser Welt. Es sind nicht die weltlichen Banken, auf denen Menschen bemüht sind, zumindest noch zur Zeit, immer weniger, viel Geld anzusammeln und zu sparen. Ansparungen und Guthaben, die wir hier auf unseren Banken ansammeln, sind in den letzten Jahren sehr unsicher geworden und werden immer unsicherer. Es gibt keine Zinsen mehr, die Inflation steigt und schlimmer noch, je mehr Geld man hat, umso mehr Strafzinsen muss man mittlerweile zahlen. Jede Bank kann über Nacht bankrott gehen. Außerdem hat es in der Geschichte immer wieder Währungsreformen und radikale Geldentwertungen gegeben. Und wenn es diese Geldentwertungen gegeben hat, gab es immer sehr viele Tragödien und Selbstmorde, weil die Menschen über Nacht all das, was sie ein Leben lang aufgespart haben, verloren haben. Christen sollen ihren Reichtum aber auf der himmlischen Bank sammeln. Auf dieser Bank gibt es keine Inflation, keine Strafzinsen. Und zu seinen Nachfolgern sagt Jesus: Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost, noch Inflation, noch negative Zinsen sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Und diese Schätze im Himmel, liebe Freunde, sind keine Fiktion, die sind real. Es ist realer Reichtum, den wir ansparen. Und zwar nicht für ein paar Jahre oder Jahrzehnte, sondern für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit. Auf diese Ersparnisse im Himmel erhältst du von Gott 10.000-fache Zinsen. Wir können Schätze im Himmel sammeln. Wie, fragst du dich vielleicht? Nun, Jesus nennt uns viele Möglichkeiten. Es ist ganz praktisch, es ist ganz simpel, sehr konkret. Es sind die guten Werke, die wir tun. Nicht um gerettet zu werden, sondern weil wir gerettet sind. Freiwillig. Die wir im Namen des Herrn und aus Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen tun. Und diese guten Werke rechnet Gott uns an und überweist sie auf unser himmlisches Konto. Jesus sagt, er gibt uns ein Beispiel hier, Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wir könnten sagen, ein Prediger heute, ein Pastor, ein Evangelist, ein Missionar aufnimmt, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Ganz simpel. Vielleicht sagst du, ich kann kein großer Missionar sein. Aber wenn du einen aufnimmst oder einen unterstützt mit einer Spende, der hinausgeht, sagt Gott, wirst du genau den gleichen Lohn bekommen wie auch er. Gottes System funktioniert anders, Gott ist fair. Er beurteilt dich nach deinen Möglichkeiten, die du hast und nicht nach denen, die du nicht hast. Den gleichen Lohn, sagt Gott. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Kleinen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Wer hat dieses Glas mit Wasser gefüllt? Danke, Rudi. Wir merken, bei Gott geht nichts verloren. Auch das, die kleinste gute Tat wird bei Gott notiert und belohnt werden. Und ich möchte uns Mut machen. Wir haben es schon am Anfang gehört, wir erwarten viele Flüchtlinge, die kommen. Und wir werden in diesen Wochen und Monaten noch viel mehr Möglichkeiten und Gelegenheiten haben, Schätze im Himmel zu sammeln. Das ist ein Weg. Warum nicht? Entscheide dich dafür. Wir werden Menschen aufnehmen dürfen, die großes Leid durch den Krieg erlebt haben, die vertrieben sind, auf der Flucht sind, Mütter mit Kindern ohne ihre Väter, Ehemänner. Wir können sie beherbergen, ernähren, wir können für sie sorgen, wir können sie mit Kleidung versorgen. Was für ein Privileg, was für eine Möglichkeit, Schätze im Himmel zu sammeln. Jesus sagt noch, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer jemanden aufnimmt, den ich senden werde, und jetzt sendet er diese Menschen zu uns, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Jesus sagt, wenn wir einen Menschen aufnehmen in seinem Namen, das ist genauso, als hätten wir Jesus persönlich aufgenommen oder Gott, den Schöpfer selbst. Wir müssen verstehen, Jesus macht uns Mut, das so zu machen, weil er weiß, die radikale Geldreform kommt. Jesus kommt. Und dann wird jedes Geld und alles Gold entwertet sein. Es wird null wert sein. Null. Auf einen Schlag. Alles wird wertlos sein. Aber alles, was wir für Gott getan haben, für unsere Geschwister, unsere Mitmenschen, das wird bleiben. Das wird Gold wert sein. Gott hat es aufgezeichnet. Er weiß um jede kleine gute Tat, auch wenn Menschen das nicht sehen. Und dieser himmlische Reichtum wird niemals verringert werden, wird niemals entwertet oder unbrauchbar sein in aller Ewigkeit. Sechstens, setze dein Vertrauen ganz auf die Gnade. Der Begriff Gnade ist zentral für das Evangelium. Sola gratia, Gnade allein, war eine der Säulen der Reformation. Gnade, dieser Begriff, sprengt unser menschliches Denken. Er sprengt auch jedes New Age-Denken, das heute sehr populär ist. Er sprengt jedes Karma-System, das auch immer populärer wird, das übernommen wird aus Fernost. Jedes religiöse System wird gesprengt durch den Begriff Gnade. Weil Gnade sagt, du erhältst, was du nicht verdienst. Du erhältst, was du nicht verdienst. Karma bedeutet nämlich, du bekommst, was du verdienst. Du tust eine gute Tat und du wirst dafür belohnt werden. Und du tust etwas Böses und das Universum wird sich rächen und dich dafür bestrafen. Du erhältst, was du verdienst. Gnade bedeutet, du erhältst, was du nicht verdient hast. Gar nicht. Die Religionen sagen, du musst leisten, leisten, leisten. Du musst dir dein Seelenheil verdienen. Das sagen die Religionen. Und je mehr du spendest, je mehr du betest, je mehr gute Taten du vollbringst, umso höher steigst du in der Gunst Gottes und du sammelst Punkte und vielleicht wird Gott dir gnädig sein am Ende. Aber genau weiß man es nicht. Der Zeitgeist sagt dir, du musst erfolgreich sein. In unserer Welt heute, du musst erfolgreich sein, du musst dich hervorheben, du musst dich von anderen absetzen, du musst etwas Besonderes sein. Du musst ein Alleinstellungsmerkmal haben, das dich von anderen unterscheidet. Um etwas zu gelten in dieser Welt. Nimm dein Leben selbst in die Hand, sagt die moderne Lebensphilosophie. Entdecke den guten Kern in dir, verwirkliche dich selbst, setze dich durch. Die Gnade sagt, falsch. So wirst du niemals glücklich. Das ist der sichere Weg zum Scheitern, sagt Gott. Dieses Denken ist falsch. Gott sagt, die Wirklichkeit ist genau andersrum. Genau andersrum. Jeder von uns hat versagt. Keiner von uns hat die Liebe Gottes verdient. Wir sind alle unwürdig. Aber Gott hat trotzdem alles für uns getan und bezahlt in Jesus Christus. Alles. Er vergibt uns alle unsere Schuld. Er nimmt uns die Schuld weg und schenkt uns im Gegenzug ewiges Leben. Ohne unseren Verdienst. Die Bibel sagt uns im 1. Petrusbrief 1, Vers 13, Petrus sagt, darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Er sagt, begreift das, denkt darüber nach, seid euch darin sicher, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Petrus hat es begriffen. Am Anfang seines christlichen Lebens dachte er auch noch, Werke sind wichtig, Beschneidung ist wichtig, bestimmte Speisen meiden ist wichtig. Aber er hat verstanden, das stimmt alles nicht. Das bringt gar nichts. Er sagt, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade Gottes. Nicht 80%, nicht 90, nicht 99%, sondern 100% auf die Gnade. Nichts hinzutun. Nichts leisten müssen. Gnade ist die Lösung Gottes für mich und für dich. Nur die Gnade allein kann mein und dein Problem lösen. Nichts und niemand sonst. Gnade ist die Lösung für dich, lieber Freund, lieber Christ. Ich will das an einem Beispiel illustrieren. In meinen Seelsorgegesprächen in den letzten Monaten ging es häufiger um Abtreibungen. Und ich redete mit jüngeren und auch mit älteren Frauen über diese schwere Last auf ihrem Gewissen. Sie hatten abgetrieben und manchmal wiegt diese Last sehr schwer. Sie lässt sie einfach nicht mehr los, Tag und Nacht. Sie fühlen sich schuldig und sie fühlen sich verurteilt. Verurteilt durch das eigene Gewissen, verurteilt durch das ungeborene Kind, von dem sie träumen. Verurteilt durch die Religion, verurteilt auch durch Gottes heiliges Gesetz. Die Religion sagt, du hast gemordet und du musst büßen. Das Gesetz Gottes sagt, du sollst nicht töten. Ja, das heilige Gesetz des heiligen Gottes ist gegen die Sünde, das stimmt. Du musst an den Pranger gestellt werden und gesteinigt werden. Du hast eine Todsünde begangen und diese Sünde verdient den Tod. Und jetzt kommt die Gnade Gottes in dein Leben hinein. Gott kommt dazwischen mit seiner Gnade und sagt, stopp, nicht steinigen. Nein. Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Niemand hat es gewagt. Und Jesus hat gesagt, ich verurteile dich auch nicht. Da ist einer, der ist für deine Sünde schon gesteinigt worden. Er hat bezahlt. Jesus. Lass dich nicht verwirren durch dein eigenes Gewissen, durch Träume, durch Menschen, die nur religiös sind und religiös reden, aber das Evangelium gar nicht kennen. Lies die Bibel, vertraue der Gnade Gottes. Schau mal, was im Hebräerbrief 13, Vers 9 steht. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben. Denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Nicht durch Speisegebote, also nicht durch Religion. Von denen keinen Nutzen haben, die danach leben. Das Herz kann fest werden nur durch Gnade. Dein Leben kann stabil werden nur durch Gnade. Dein Gewissen kann ruhig werden nur durch Gnade. Du kannst ruhig schlafen nur, wenn du der Gnade Gottes vertraust. Und das will Gott, dass du das begreifst, dass du das verstehst. Da ist einer, der ist schon getötet worden für deine Schuld und Sünde. Jesus hat bezahlt. Du bist frei. Die Sünde ist weg. Sie ist getilgt. Gott wird dir niemals die Sünde vorwerfen. Gott wird dich niemals verurteilen, niemals anklagen. Seine Gnade hat dein Problem restlos und spurlos beseitigt. Die Sünde ist in den Anklageschriften Gottes nicht mehr aufzufinden. Gelöst, gelöscht, vergeben, bezahlt, geklärt, Gnade. Das ist Gnade. Dein Herz wird niemals fest werden im Glauben, wenn du nicht lernst, dieser Gnade zu vertrauen. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Siebtens, lebe zukunftsorientiert, warte täglich auf Jesus. Wir Christen sind zukunftsorientierte Menschen. Wir leben nicht nostalgisch in der Vergangenheit. Wir sehnen uns nicht nach den guten alten Zeiten zurück. Wir schauen voller Erwartung und Sehnsucht in die Zukunft. Wir sind Menschen der Zukunft. Christen sind Menschen der Zukunft. Unser Leben ist in der Zukunft. Und diese Zukunft ist herrlich. Nein, wir sind hier noch nicht zu Hause. Wir sind hier auf der Durchreise und wir werden bald schon am Ziel ankommen. Und dieses Ziel ist der Himmel. Und dieser Himmel ist herrlich. Es ist das Haus des Vaters. Man erwartet uns dort. Es ist eine leidfreie, schmerzfreie, kriegfreie, todfreie Welt. Jesus macht uns Mut, nach vorne zu schauen und auf den Tag der Evakuierung zu warten. Er sagt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Jesus kommt und er wird Gerechtigkeit in dieser Welt herstellen. Nicht mehr die Mächtigen und die Lauten werden dann das Sagen haben, sondern die Stillen und die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen, sagt Jesus. Wenn Jesus kommt, dann kommt die Geschichte dieser Welt zu ihrem Ziel. Er ist das Ziel der Geschichte. Er ist der Sinn des Lebens und deshalb gibt es Hoffnung und wir schauen nach vorne. Wie sollen wir nun leben? Wenn du ein Christ bist, solltest du diese sieben Dinge tun. Erstens, lese täglich in der Bibel. Zweitens, tu unbeirrt den Willen Gottes. Drittens, lebe ein heiliges Leben. Viertens, nehme Leiden um Jesu Willen bereitwillig in Kauf. Fünftens, sammle Schätze im Himmel. Sechstens, setze dein Vertrauen ganz auf die Gnade. Und siebtens, lebe zukunftsorientiert. Amen.